Ich wünsche mir manchmal, dass die Leute nicht schockiert sind, wenn ich sage, ein Landwirt hat 6.000 Händeln. Das ist wirklich das Normalste auf der Welt.
Es stimmt, beim Frischei produzieren wir keine Käfigeier in Österreich. Ja. Und das ist auch verboten. Aber am Weltmarkt wird das nach wie vor produziert. Das heißt, ich kann mir nie sicher sein, wo ich im Gasthaus bin, ob jetzt ein Käfigei ist oder nicht. Wir müssen eigentlich nachfragen.
Der springende Punkt ist die Herkunftskennzeichnung. Würde man in der Gastronomie eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung haben, dann würde man wirklich der österreichischen Produktion was Gutes tun. Wenn Bio drinnen ist, wird sicher Bio draufstehen. Wenn Freiland drinnen ist, wird sicher Freiland draufstehen.
Was die Besatzdichte betrifft, was die Tiergesundheit betrifft und so weiter, sind wir da schon wirklich ein Leuchtturm.
Geflügel und Ei ist wirklich trendy. Das Ei ist ein eiweißreiches Lebensmittel und wir haben einen Eiweißboom weltweit, egal ob das tierisches oder pflanzliches Eiweiß ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Nämlich, es geht heute um ein Thema, das für mich ganz wichtig ist, dieses Lebensmittel. Es landet eigentlich nahezu jeden Tag irgendwo auf meinem Teller. Und vor allem geht es täglich durch meinen Körper, weil dieses Lebensmittel darf bei mir einfach nie fehlen. Es geht ums Ei. Und dazu habe ich mir die Alexandra Poringer eingeladen. Voll schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Alexandra, du bist ja in der dritten Generation vom Innviertler Landei tätig. Da kriegt man, glaube ich, schon ganz schön was mit, familiär. Und was genau machst du oder warum brennst du fürs Ei?
Ja, also wir sind ein Familienbetrieb und ich bin da aufgewachsen und das ist, glaube ich, ganz einfach der Grund, warum ich mich so identifiziere mit der Firma, mit unserem Betrieb und natürlich mit dem Produkt.
Es habt ja wirklich 70 Bauern und Bäuerinnen, die für euch produzieren. Mhm. Das bedeutet, ich habe es aufgeschrieben, 15 Millionen Oster- und Jauseneier und 110 Millionen Frischeier pro Jahr, was ihr produziert. Das ist, klingt jetzt extrem viel für einen Einzelnen. Welche Nummer hat sie in Österreich oder generell weltweit? Was hat das für Bedeutung?
Für uns ist das natürlich eine ganz normale Größenordnung. Wir gehören schon zu den größeren Packstellen in Österreich und sind der größte Anbieter jetzt in Oberösterreich. Wie du richtig sagst, unsere 70 Landwirte, also wir haben 70 Lieferbetriebe, 70 Landwirte, die für uns produzieren. Das sind ausschließlich oberösterreichische und niederösterreichische Landwirte. Und diese 70 Landwirte haben zusammen 600.000 Legehennen.
Wow, das ist schon, das ist eine wirklich große Menge. Bei den Hähnen ist sowieso, dass man sich sofort denkt, boah, das ist ja viel zu viel, also das ist ja Massentierhaltung, wieso dürfen überhaupt so viele Viecher in einem Stall sein? Wenn man natürlich jetzt ein bisschen woanders hinschwenkt, in andere Länder, dann sind das natürlich Mickey Mouse-Mengen eigentlich. Gell?
Ganz richtig.
Kannst du uns da ein bisschen mal hinleiten, wo man da international eigentlich steht?
Ja, also international betrachtet haben wir in Österreich wirklich Klein- und Kleinststrukturen. Wir haben auch viele Bauern, die uns schon auch seit Generationen beliefern, seit 30, 40 Jahren. Und wir haben in Österreich wirklich eine sehr kleinstrukturierte, extensive Landwirtschaft, auf die wir sehr stolz sein können. Im internationalen Vergleich wahrscheinlich den höchsten Tierwohl und den höchsten Tierschutzstandard und somit auch den höchsten Lebensmittelstandard. Ja, da kann kaum einmal ein Land mithalten.
Wie groß sind so in andere Länder?
Naja, Amerika war jetzt auch in den Schlagzeilen oft, was das Ei betrifft. Also dort gibt es Farmen mit bis zu 1 Million Legehennen oder vielleicht sogar noch größer. Das sind Größenordnungen, die können wir uns in Europa definitiv nicht vorstellen, die wollen wir auch nicht haben. Wir, für unseren Betrieb gesprochen, haben jetzt eine durchschnittliche Betriebsgröße von 6.000 Legehennen. Das ist wirklich im internationalen Vergleich, wie du sagst, sehr reduziert und überschaubar.
Die Amerikaner haben ja durch die Vogelgrippe auch bedingt einen großen Engpass eigentlich gehabt bei den Eiern. Mhm. Da hat ja der Trump auch ausgesprochen, dass man in Europa vielleicht da exportieren könnten nach Amerika, weil dieser Engpass einfach zu decken wäre. Sie haben ja sicher auch andere, das anders durchlebt mit der Vogelgrippe. Ich habe da unglaublich 160 Millionen Nutzvögel sind gekeult worden. Also aufgrund der Vogelgrippe, da sind wir ja sehr verschont, blieben eigentlich in Österreich mit 3 Fälle, glaube ich, was nachher natürlich auch voll dramatisch ist. Dazu habe ich übrigens eine Short-Folge gemacht, die euch anhören könnt mit Harald Schliesnick rund um die Vogelgrippe, wenn euch das mehr interessiert. Aber das ist schon eine Wahnsinnsmenge, was man da jetzt hört, was einzelne Betriebe haben. Dann relativiert sich natürlich diese 160 Millionen Nutzvogelkeulung wieder, wo man sich denkt, okay, dann passiert das schnell einmal sozusagen. Aber wie hat sich das jetzt für Europa, für Österreich ausgewirkt? Man hat einmal kurz wahrgenommen, dass irgendwie Eiengpässe auch in Österreich wahrnehmbar sind, also auch gerade im Biobereich oder so irgendwas, im Supermarkt, wo wir auf einmal gesehen haben, jetzt wird es in die Regale ein bisschen lichter und man kriegt immer alles, was man gerne haben möchte. Wie war die Situation oder wie ist die Situation momentan?
Ja, es war ganz einfach so, wie du sagst, dass in Amerika fast die Hälfte der Nutztierbestände gekeult hat werden müssen aufgrund des extremen Vogelgrippeausbruchs. Und somit hat es wirklich eine offizielle Anfrage von Amerika oder von der amerikanischen Botschaft gegeben, ob sozusagen Österreich als Importland in Frage kommt. Und das heißt, wir haben halt eine sehr hohe Nachfrage jetzt erlebt in den Wintermonaten und können aber diese Exportanfragen nicht bedienen. Ganz einfach aus dem Grund, wir haben in Österreich auch selber im Winter von Haus aus eine hohe Nachfrage aufgrund des Wintertourismus, den wir haben. Wir haben in Österreich 100% Selbstversorgung, auf die können wir sehr, sehr stolz sein. Das heißt, wir können uns selbst versorgen, aber wir können natürlich nicht auf solche extremen Nachfrageschwankungen und Nachfragespitzen reagieren.
Der Preis verändert sich wahrscheinlich auch ein bisschen. Wenn der Weltmarkt natürlich einen Engpass hat, dann wirkt sich das auf uns auch aus. Warum hat es dann dennoch eben eigentlich dazu geführt, dass man jetzt im Handel das wahrgenommen hat, dass weniger Eier da sind?
Ja, ich glaube, dass es einzelne Zielgruppen gegeben hat, die alternative Einkaufsquellen gesucht hat. Das sind vielleicht Gastrokunden, die bis jetzt Importware gekauft haben oder No-Name-Ware gekauft haben auf Großmärkten oder bei Großhändlern und die jetzt zum Beispiel in den Supermärkten oder eben bei anderen Einkaufsquellen die Eier bezogen haben im Winter. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass zu jedem Zeitpunkt alles verfügbar ist. Ich glaube, wenn eine Sorte ausverkauft ist, dann kann man schon einmal auf eine andere Sorte greifen oder auf eine andere Packung oder auf einen anderen Hersteller. Und es hat zu keinem Zeitpunkt jetzt eine Situation gegeben, wo wirklich keine Eier erhältlich waren.
Genau, also das auf jeden Fall, wo man hat einfach gesehen, wo man gewohnt ist, zu einer gewissen Haltungsform zu greifen, dass die auf einmal nicht mehr da war. Das heißt, eigentlich der Weltmarkt hat die Billigeier, die Käfigeier sozusagen oder was auch immer, teuer gemacht und somit haben eigentlich Gastronomen und so weiter nicht mehr auf diese Billigware zugreifen können und es war eigentlich schon das heimische Produkt dann fast gleich billig oder sogar billiger wie die Importware sozusagen oder gar nicht verfügbar.
Ja, ich glaube, der springende Punkt ist die Herkunftskennzeichnung. Würde man in der Gastronomie eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung haben, so wie wir es jetzt schon in der Gemeinschaftsverpflegung oder in anderen Bereichen haben, dann würde man wirklich der österreichischen Produktion was Gutes tun. Und dann könnten Gastronomen oder andere Großverbraucher nicht wahllos immer wieder auf Billigprodukte oder Importprodukte ausweichen.
Man muss sich nämlich vorstellen, du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass ja weltweit immer noch 90% der gesamten Eierproduktion Käfigeiproduktion ist. Ja. Und wir glauben immer, nein, das ist ja verboten, in Österreich gibt es das nicht mehr. Stimmt, beim Frischei produzieren wir keine Käfigeier in Österreich und das ist auch verboten. Aber am Weltmarkt wird das nach wie vor produziert und wir importieren natürlich in verschiedenster Form, in Form von verarbeiteten Lebensmitteln zum Beispiel oder auch in der Gastronomie immer noch Käfigeier. Das heißt, ich kann mir nie sicher sein, wo ich im Gasthaus bin, ob jetzt ein Käfigei ist oder nicht zum Beispiel. Und das ist für mich immer der Super-GAU. Wie seht ihr das? Oder wie viel importiert wird eigentlich? Oder wo kann man sich sicher sein?
Ja, also grundsätzlich ist es ja erfreulich, dass der österreichische Markt jetzt nicht repräsentativ für den Weltmarkt ist, sondern dass wir da so einen großen Schritt voraus sind oder dass wir Jahre voraus sind der Entwicklung. Da hat die Branche und die österreichische Landwirtschaft und alle Beteiligten haben da wirklich sehr Großes geleistet und ich glaube, auf das kann man stolz sein. Und der österreichische Konsument hat da wirklich die beste Verfügbarkeit, die man sich vorstellen kann. Aber es ist richtig, außerhalb vom Lebensmitteleinzelhandel, außerhalb vom AMA-Gütesiegel gibt es natürlich einen gewissen Graubereich. Es wurden und werden sehr viele Eier importiert für die Verarbeitung und für die Gastronomie.
Mhm. Und das ist ja schon, also jetzt grundsätzlich haben wir uns committed als Österreicher, dass wir wirklich kein Käfigei haben wollen. Wir kaufen das nicht. Wir haben das im Handel schon ewig nicht mehr. Seit 2020 darf auch nicht einmal mehr ausgestalteter Käfigproduzent in Österreich produzieren. In der EU ist es so, dass eigentlich ein Käfigei seit 2012 auch verboten ist, aber ausgestattete Käfighaltung noch erlaubt ist. Was kann man sich jetzt unter einer ausgestatteten Käfighaltung vorstellen?
Ja, das ist halt ein bisschen eine Weiterentwicklung vom Käfig. Ja. Natürlich mit einem Nest. Und vielleicht in den Augen mancher Tierhalter oder mancher Experten vielleicht ein bisschen eine noblere Form vom Käfig, aber es ist immer nur Käfighaltung, also auch ein ausgestalteter Käfig wird ja mit einem Dreier gekennzeichnet auf dem Ei. Das heißt, es ist immer nur Käfig. Auch wenn es eine Weiterentwicklung ist und es ist immer noch keine Bodenhaltung.
Das heißt, in Europa wird da noch ein großer Anteil, eigentlich über 38%, in diesen ausgestatteten Käfigen gehalten. Das heißt, auch wenn wir europäische Eier importieren, ist die Chance über ein Drittel, dass Käfigeier sind. Und am Weltmarkt ist sowieso, wie ich zuerst gesagt habe, eigentlich vorherrschend, dass man Käfigeier importiert.
Ja, das ist nur so, ja. Aber man darf jetzt trotzdem nicht davon ausgehen, dass ich jetzt in Österreich überall, wo ich jetzt mir beim Wirt ein Schnitzel bestöhe oder wo ich beim Frühstück mir eine Eierspeis bestöhe, dass die dann von einem billigsten Ei hergestellt worden ist. Also so ist es ja auch nicht, ja.
Beim Wirten des Vertrauens wahrscheinlich nicht, aber jetzt so, wenn ich diese Tetra-Pak oft ziehe, komme immer wieder mal in Küchen unerwartet, wo Leute nicht wissen, was ich tue. Und wenn ich da nachher so ein Tetra-Pak nach irgendeiner Gütesiegel-Deklaration durchsuche, dann merke ich, aha, ich wäre da nicht wirklich fündig. Es muss auch auf dem Tetra-Pak nicht stehen, was für Haltungsform das ist. Und dann, wenn ich da fünfmal rund um die Packung gehe und da steht nichts drauf, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ein Käfigei ist.
Ja, also ich würde sagen, jeder Hersteller und jeder Inverkehrbringer wird ausloben, wofür er steht und worauf er stolz ist. Das heißt, wenn Bio drinnen ist, wird sicher Bio draufstehen. Wenn Freiland drinnen ist, wird sicher Freiland draufstehen. Wenn Österreich draufsteht, ist Österreich drinnen. Also da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Haben wir ja ein sehr gutes Kontrollsystem und Datenbanken, die uns das gewährleisten. Aber im Umkehrschluss, wenn nichts draufsteht, wenn keine Haltungsform ausgelobt ist oder kein Herkunftsland ausgelobt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass eben irgendwas drinnen ist.
Ja, das heißt, man muss wirklich schauen, bei verarbeiteten Produkten jetzt wie Teigwaren, Soßen, Kuchen, Keks, was auch immer, wo Ei die Möglichkeit hat, drinnen zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit, wo nichts draufsteht oder wo man dann auf der Webseite zum Beispiel schaut bei dem Produkt und es wird nicht angegeben, kann man davon ausgeht, dass das ein Käfigei ist.
Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich mit, generell mit Lebensmitteln auseinandersetzt, dass man das Kleingedruckte liest, dass man die Zutatenliste liest, dass man vielleicht schaut, wer ist da im Verkehrbringer, dass man sich einfach damit befasst und ganz bewusst einfach einkauft.
Ja, ich denke jetzt gerade, ich bin jetzt geistig gerade bei meinen Kaiserschmarrn auf die Skihütten und bei der Eierspeise, weil du das zuerst gesagt hast, in der Hotellerie und so weiter. Und da ist es dann schon, also wo ich mir sicher sein will, muss ich wirklich nachfragen, jemand, der was wird, der was mit Eiern aus Österreich arbeitet, der wird es wahrscheinlich angeben, beziehungsweise wenn wir anfangen zu fragen, werden immer mehr Wirten sich die Gedanken machen, warum fragen die, für mich ist das, also ich weiß, ich kenne Wirten natürlich, die sagen, wieso fragst du mich, das ist ja völlig klar, was soll ich sonst nehmen, wie ein Ei, wie ein Österreich sei, gibt ja gar kein Käfigei. Und dann weiß ich natürlich, aha, okay, das ist jetzt einer, der arbeitet mit Frischei, der kommt gar nicht in Berührung mit so einem Käfigei, Tetrapack, Flüssigei oder Flüssigeigelb. Aber wir müssen eigentlich nachfragen.
Nachfragen ist definitiv die bessere Alternative, ja.
Wenn es jetzt so, wo man da ein bisschen hingeht, was erspart sich eigentlich der Wirt, wenn er jetzt sagt, er nimmt Flüssigei aus dem Weltmarkt, irgendein Käfigei, keine Ahnung, auch beim Eigelb, ich weiß, das ist ja wesentlich teurer jetzt in der Anschaffung natürlich, wie wenn ich jetzt nur, wenn ich das gesamte Ei kaufe, beziehungsweise was ich halt dann an Spezifikation brauche. Aber was ist so wie kann man sich das vorstellen? Was spart man sich da, wo man dann doch nicht zum österreichischen Freilandei zum Beispiel greift?
Ja, ich glaube, die Zutaten sind einfach Teil der Kalkulation, genauso wie die Energiekosten oder die Personalkosten. Das wird natürlich von einem guten Betriebswirt knallhart kalkuliert und wenn er sich was sparen kann, dann wird er das machen. Ja. Aber ich würde damit nicht sagen, dass es nur schwarze Schafe gibt. Ja. Es gibt ja wirklich auch die im Rahmen von Regionalprogrammen oder von einem Genusssiegel oder einfach aus einer freiwilligen Selbstverpflichtung heraus oder aus persönlicher Überzeugung regionale Produkte einkaufen, verkochen, verarbeiten und dem Gast anbieten. Ja. Also die gibt es ja auch.
Auf jeden Fall. Du hast zuerst ein bisschen gesagt, dass man als Konsumenten eigentlich das ganze Jahr so gleichmäßig dahin konsumieren sollen. In dem Sinn, dass eigentlich schon, wie jetzt klassisch Ostern natürlich, wo auf einmal so ein Peak ist, wo auf einmal Eiernachfrage ist, die das ganze Jahr so nicht ist, dass das schon herausfordernd ist. Vor allem, wo man im Nutztierbereich einfach arbeitet und dann, wie soll man dann in kürzester Zeit viel mehr Eier produzieren, wenn da eigentlich ein Hen dahinter steckt sozusagen. Wir haben ja in Österreich über 7 Millionen Legehennen und essen ungefähr 248 Eier pro Jahr pro Kopf. Das heißt, man könnte fast sagen, jeder Österreicher und Österreicherin hat ein Hen. Und würde man die jetzt daheim haben, müsste man ja jeden Tag das Ei essen oder zumindest zusammensparen für einen Kuchen oder so irgendwas. Aber wie schaut es aus? Also wie macht ihr das überhaupt, dass dann auf einmal zu Ostern dieser Peak überhaupt möglich ist?
Ja, wir versuchen natürlich schon mit unseren Bauern eine bestmögliche Planung. Wir kennen ja grundsätzlich unsere Nachfrage. Wir schließen sehr langfristige Kontrakte ab auf beiden Seiten. Aber natürlich diese Nachfrageschwankungen und diese Peaks, das ist eigentlich unsere tägliche Herausforderung, dass wir da eine Balance finden zwischen Angebot und Nachfrage. Ja, das ist eigentlich unser Job. Ja. Und folglich immer kann man halt solche Nachfrageschwankungen nicht bedienen und dann gibt's halt auch mal vielleicht eine Sorte, die an einem bestimmten Tag nicht lieferbar ist oder die halt auch im Regal dann nicht verfügbar ist.
So kurz vor Ostern gibt es da wirklich auch so angelegte Stallungen, die was jetzt wirklich nur zu Ostern produzieren und dann das ganze Jahr wieder keine Hähne haben?
Nein, das gibt es nicht. Weil Landwirte haben Legehennen durchschnittlich 14 Monate im Stall. Das heißt, eine Produktion nur für die Weihnachtszeit Osterzeit oder nur für die Osterzeit, das ist unmöglich. Ja. Es ist ein tierisches Produkt, es stecken Händeln dahinter und Vorgaben dahinter. So nur für die Backzeit oder für die Osterzeit produzieren, das geht nicht.
Das heißt, man muss eigentlich das ganze Jahr dieses Level halten, wie wenn Ostern oder Weihnachten war, dass man nachher dort eigentlich das bedienen kann. Mhm. Und dazwischen muss man nachher eigentlich mit dem Frischei auch in die Industrie natürlich ausweichen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also auf der einen Seite versuchen wir natürlich, dass man diese Ausstallungen und Umstallungen in die absatzschwächeren Monate verlegen, also sprich im Sommer. Aber wir brauchen natürlich eine ganzjährige Verfügbarkeit aller Haltungsformen und aller Gewichtsklassen. Und folglich haben wir im Winter dann teilweise ein knappes Angebot und im Sommer ein umso höheres Angebot, wo wir dann wirklich Überschusssituationen haben und mit der Eier in die Verarbeitung fahren.
Das heißt, wenn es jetzt in die Verarbeitung mit die Frischeier geht, dann ist natürlich auch so, dass auch in der Verarbeitung österreichische Ei drinnen sein kann. Was machen Produzenten, die was jetzt verarbeitete Lebensmittel machen? Dann die das nachher deklarieren, weil es da österreichisches Ei drinnen
haben? Auf jeden Fall. Ja.
Was sind so klassische Produkte, wo man das sieht, dass österreichisches Ei drinnen ist in einem verarbeiteten Produkt?
Das geht quer durch die Bank. Das sind Teigwaren, genauso wie Mayonnaisen, Kuchen, Halbfertig- und Fertigprodukte, also querbeet, ja, überall, wo Eier drinnen sind.
Ja. Ich denke mir immer, beim Ei verstehen wir echt keinen Spaß wie Österreicher. Also, zumindest beim Frischei. Und darum ist es voll wichtig, dass man eigentlich weiß, dass in einem verarbeiteten Produkt auch einfach nicht nur österreichische Eier drinnen sind, sondern eben Eier, die was wir vielleicht so niemals essen würden, weil da, ja.
Ja, verstehen wir gar nicht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich damit beschäftigt, aber man soll sich ja nicht nur mit dem Ei beschäftigen, man soll sich generell mit Lebensmitteln beschäftigen oder mit dem, was man isst. Ich denke immer, du bist, was du isst, ist echt ein Lebensmotto oder eine wichtige Einstellung. Und wir sollten ja beim Obst und Gemüse und beim Fleisch und bei Milchprodukten genauso auf die Herkunft schauen wie beim Ei. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Ja, das war voll gut. Und ich finde auch, das Ei macht das am besten vor, eigentlich natürlich, wenn man die Haltungsform erkennen kann. Wir essen fast die Hälfte Bodenhaltungseier eigentlich. Gell?
Ja. Beim Ei gibt es ja eh maximale Transparenz. Also man hat gute Möglichkeiten, das rauszufinden, was das für Ei ist, woher das kommt, bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, bis zum Bauern rückverfolgbar. Das ist beim Ei ganz, ganz einfach. Ja.
Magst du uns nochmal herleiten, was finden wir jetzt am Ei mit dem Stempel? Was wird da eigentlich alles deklariert?
Also ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass der Stempel am Ei oder der Erzeugercode, dass der wirklich am Bauernhof schon draufgedruckt wird. Also das ist nichts, was irgendwie dann in der Verarbeitung passiert, sondern wirklich auf jedem Hof wird dieser landwirtschaftliche Code draufgedruckt. Das ist bei einem Bio-Ei die 0 für Bio, bei einem Freilandei der 1er, bei einem Bodenhaltungsei der 2er. Beim Käfigei wäre es der 3er, aber wie gesagt, in Österreich gibt es die Gott sei Dank nicht mehr. Dann steht das AT für Österreich und dann die 7-stellige Betriebsnummer, wo man wirklich dann weiß, von welchen Bauern kommt das Ei. Und es gibt auch die österreichische Eierdatenbank, wo man das ganz einfach eingeben kann und dann erfährt man, wo das Ei gelegt wurde.
Dann ist es meistens das MHD drauf, also die Mindesthaltbarkeit, also mindestens bis dahin quasi im gleichen Zustand wie am ersten Tag gekauft, so ungefähr. Kann man das Ei nach dem MHD-Ablauf sozusagen auch noch essen?
Ja, ich meine, auf jeden Fall kann man das nachher auch noch essen. Natürlich bei sachgemäßer Lagerung. Das Ei ist ein sensibles Lebensmittel. Wenn man die Kühlkette nicht unterbricht und sorgsam damit umgeht, dann ist ein Ei definitiv nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums auch noch voll in Ordnung. Aber natürlich, das sagt auch der Verbraucherhinweis, ein Ei soll man nach Ablauf des des Mindesthaltbarkeitsdatums soll man es durcherhitzen.
Ja. Das heißt, wenn ich damit koche, geht das eigentlich voll gut.
Genau.
Wie kann ich jetzt überprüfen, ob das Ei noch gut ist oder nicht? Gibt es da ein paar Tricks und Tipps von dir?
Ja, man kann das Ei ganz klassisch schütteln, man kann es in ein Glas Wasser legen. Da gibt es verschiedene frische Tests, die man ganz einfach machen kann.
Also im Wasser, wenn es schwimmt sozusagen, dann ist es eigentlich nicht mehr zum Verwenden.
Genau, genau.
Das hast du jetzt auch noch ganz kurz angesprochen, die Kühlkette nicht verlassen. Jetzt ist es oft so, dass ich Eier eigentlich außerhalb der Kühlketten quasi auch kaufen kann. Also die, wo es einfach im Regal stehen, ohne Kühlung. Wie muss ich mit denen umgehen?
Es spricht nichts dagegen, dass Eier jetzt ungekühlt angeboten werden. Das ist etabliert. Wichtig ist, beim Nachhausetransport, vor allem in den Sommermonaten, ist es wichtig, dass ich das Eierbackel nicht einen halben Tag im warmen oder heißen Auto drinnen liegen habe, sondern wirklich, dass man nach dem Einkauf das zu Hause dann wieder an einem kühlen und trockenen Ort lagert. Also meine persönliche Empfehlung ist schon der Kühlschrank für ein frisches Ei.
Ja. Genau, da haben wir die Eiablage sozusagen in der Tür, wo man die eigentlich gut unterbringt. Ja. Wenn jetzt ein Ei zum Beispiel in einem Hotel beim Frühstück ein weichgekochtes Ei keinen Stempel hat, was heißt das? Was kann das heißen?
Es kann natürlich zum einen mal heißen, ganz einfach, dass diese Stempelfarbe beim Kochen runtergeht, also dass die nicht kochfest ist. Das ist das Normalste auf der Welt. Natürlich könnte es sein, dass das Ei nie einen Stempel gehabt hat. Von dem würde ich aber mal nicht ausgehen.
Ja. Wenn man es jetzt direkt am Hof oft kauft, bei einem kleinen Produzenten, kann natürlich auch sein, dass die nicht gestempelt sind.
Kleinstbetriebe sind nicht verpflichtet, die Eier zu stempeln. Aber jeder Landwirt, der auf einem Bauernmarkt fährt oder im größeren Stil Eier selbst vermarktet, der sollte die Eier auch stempeln im eigenen Interesse. Ja.
Dass man einfach weiß, wo sie herkommen. Es gibt immer wieder so Gerüchte, dass in Österreich quasi irgendwelche LKWs reinkommen mit Eiertransporten von irgendwelchen Ostländern. Ist da was dran?
Naja, ich meine, wir befinden uns am europäischen Markt, wir sind eine freie Marktwirtschaft, also somit sind Importe sicher an der Tagesordnung und Importe wird man nie verbieten können. Wir persönlich distanzieren uns völlig davon, ja, also für mich ist das ein Thema, über das man auch nicht gern spricht, aber es kommt natürlich was einer, ja, ist schon richtig. Aber das sind nicht die Eier, die man, muss man ganz klar erwähnen, im österreichischen Supermarkt, im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel und auch im Discount gibt es nur zu 100% österreichische Eier mit einem Gütesiegel. Also wenn ich meinen Wochenendeinkauf mache in einem Supermarkt, dann kann ich mir ganz sicher sein, dass ich da nur österreichische beste Qualität kriege.
Genau, beim Frischei.
Herkunftsgesichert.
Beim Frischei ist ja das wirklich ein Commitment aller Handelsbetriebe. Ja. Ab und zu wird wieder mal ausgeufert, dass irgendwer was probiert. 2019 war das einmal kurz, dass eine Handelsketten versucht hat, ausländische Eier, Frischeier zu listen. Und das ist zum Glück eigentlich auch von den Konsumenten ein bisschen abgetraut worden. In dem Sinn, das will man einfach nicht jetzt beim Frischei.
Genau, ich glaube, als Konsument will man das ganz einfach beim Ei nicht. Das Ei ist ein ganz wichtiges, sensibles Lebensmittel. Es ist ein Commitment der Branche und auch des österreichischen Lebensmitteleinzelhandels, dass man nur österreichische Eier anbietet.
Ich finde das voll lässig. Eigentlich könnte man diese Kraft irgendwie übertragen auf andere Lebensmittel. Das würde mich immer sehr, sehr freuen, weil da sind wir sehr klar.
Ja.
Wir schaffen es dann ja eh nicht einmal beim verarbeiteten Lebensmittel, da sind wir dann schon wieder gar nicht mehr so durchgängig, was dies betrifft. Aber beim Frischei, da sind wir wirklich
erbarmungslos. Da sind wir sensationell, ja. Ja, auf das kann man schon stolz sein.
Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was dich stärkt in deinem Tun. Was waren so die größten Herausforderungen eigentlich auch jetzt für dich als in dritter Generation führende Person, die was wirklich viel mitgekriegt hat, in den letzten Jahren, Jahrzehnten war? Was waren so die Highlights oder die wichtigsten Erfahrungen?
Generell glaube ich, ist gut, dass wir so viel Erfahrung haben. Also wir haben ja mittlerweile 60 Jahre Erfahrung, so lange gibt es uns schon. Und diese Erfahrung ist Gold wert, sonst glaube ich, könnte man ganz einfach die täglichen Herausforderungen nicht stemmen. In den letzten Jahren, glaube ich, war sicher Corona eine sehr große Herausforderung, wo man einfach unter sehr eingeschränkten Bedingungen auch arbeiten hat müssen. Ja, wir waren sozusagen auch ein Teil dieser kritischen Infrastruktur. Es ist damals auch darum gegangen, können wir Österreich versorgen? Und ja, es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ja. Und das war definitiv eine harte Zeit, würde ich sagen. Ja. Mhm.
So, in die Generationen waren natürlich auch die Themen, wo sich die Branche sehr stark gemacht hat in Österreich, jetzt in dem Sinn, dass man gesagt hat, wir wollen die Haltung deklarieren und auch uns bekennen in Österreich, dass wir relativ zeitnah keine Käfighaltung mehr haben. Wie war das für deine Vorgenerationen?
Auch eine gute Frage. Also man muss sich vorstellen, meine Großeltern haben begonnen mit dem Eierhandel in einer Zeit, wo es nicht ums Verkaufen gegangen ist, sondern ausschließlich eigentlich ums Beschaffen. Also das war einfach eine Zeit in die 50er Jahre, wo das Ei ein kostbares Lebensmittel war, das sich nicht jeder leisten hat können, wo das nicht täglich am Teller gekommen ist, genauso wie Fleisch nur am Wochenende am Teller gekommen ist. Und es war dann eigentlich eine regelrechte Revolution in den 70er Jahren, wie die Käfighaltung aufgekommen ist. Das war so einfach die Hygienerevolution oder das Maß aller Dinge und für damalige Zeiten, 50 Jahre zurück, ein Problemlöser, wo wir natürlich dabei waren, ja, und wo man dann es geschafft hat, die Versorgung zu sichern. Und das war für die damalige Zeit einfach wichtig, dass man den Kunden in Österreich die Eier liefern hat, China, die nachgefragt worden sind. Und 20 Jahre später ist man zur Erkenntnis gekommen, die Käfighaltung geht gar nicht mehr in Wahrheit, ja, hat ausgedient und es gibt eine ganz andere Entwicklung, die viel besser ist, in jeglicher Hinsicht.
Fürs Tierwohl natürlich, ja, auch für uns als Konsumenten zum Anschauen.
Und wir haben das Gott sei Dank sehr, sehr bald erkannt und dem Käfig den Rücken zugewandt. Und sind dann sehr bald nicht nur in die Bodenhaltung eingestiegen, sondern vor allem auch in die Freilandhaltung. Und bis heute sind wir in der Freilandhaltung sehr, sehr stark, weil wir eine der ersten Packstellen in Österreich waren, die den Trend zu alternativen Haltungsformen erkannt haben. Und wir haben uns dann Landwirte aufgebaut, die für uns produzieren, eben in der Bodenhaltung und in der Freilandhaltung und später auch in Bio. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Ja. Und das habe ich auch meinen Eltern zu verdanken, dass sie das erkannt haben, dass man einfach einmal eine völlige Trendwende mitmachen muss. Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, sondern dass man weiß, wo die Reise hingeht.
Das ist schon voll spannend, wo man die Zeit so Revue passieren lässt, wie du das jetzt gemacht hast. Dann sind natürlich immer wieder Herausforderungen und eigentlich tut man es, glaube ich, auch, weil die Vogelgrippe gibt es ja schon seit 18., 19. Jahrhundert, wo man dem Herr werden hat müssen, da war eigentlich die Käfighaltung nachher auch was sehr gut war, weil ja die Zugvögel nachher nicht zu die Hähner gekommen sind. Und da war das eigentlich, oder wie du jetzt einfach eine Lösung, eine voll gute, und dann kommt man wieder im Weitergehen drauf, okay, aber die Lösung, die müssen wir weiterentwickeln. Und den Schritt zu tun ist, glaube ich, für jede Generation ganz schön hart, wenn das in vielleicht in einem Leben sogar passiert, gell? Weil Investitionen oder auch das Handling oder das, wie man es macht, und man weiß, man hat ja dort man eigentlich die richtige Entscheidung getroffen und auf einmal muss man wieder weitergehen. Wenn du jetzt deine Betriebe so anschaust, die für euch produzieren, Was gefällt dir für Entwicklung auch voll gut? Also wie, was ich meine, jetzt Bodenhaltung, das geht für manche gar nicht. Das ist jetzt was schon wieder eine Qualität ist, wo man gar nicht hingreifen würde. Die sind dann eher bei Freiland oder Bio. Für die Hälfte der Österreicher passt Bodenhaltung sehr gut. Warum auch immer, ob nur der Preis passt und sie schauen nicht hier oder sie schauen hier und es ist auch okay für sie. Wenn du deine Betriebe so anschaust, wie geht es denen und ist man eigentlich da jetzt zufrieden aktuell oder denkt man sich schon wieder, da muss man schon wieder weiter, wie vielleicht deine Großeltern auch schon gedacht haben oder deine Eltern?
Also ich glaube, unsere Betriebe, jeder einzelne Betrieb oder jede einzelne Familie, die am Bauernhof bewirtschaftet, tut das aus Überzeugung. Ja. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass auch die junge Generation oder junge Leute, die einen Bauernhof übernehmen oder die einen elterlichen Betrieb übernehmen, dass die da weitermachen, dass sie sich damit identifizieren und dass sie sich weiterentwickeln in jeglicher Hinsicht, ja. Was Tierhaltung betrifft, was die Bewirtschaftung der Felder betrifft, was Hygiene betrifft, was Qualitätsmanagement betrifft. Das ist eine ständige Weiterentwicklung.
Wenn man sich jetzt die Geschichte auch nochmal herholt, wo sind so Punkte auch, wo man jetzt wirklich sieht, dass vielleicht Betriebe nicht mehr weiter da haben? Die sind meistens sicher die Punkte, wo man eben dann quasi sagt, Käfighaltung gibt es in Österreich nicht mehr, die ausgestaltete Käfigproduktion gibt es nicht mehr. Das sind immer so Punkte, wo nachher Betriebe mitgingen oder nicht. Hat es da auch so ein bisschen Bauernsterben in dem Sinn gegeben?
Es gibt ein Bauernsterben in allen Bereichen. Leider, ja, gibt es natürlich Familien, wo ganz einfach niemand da ist, der weiter tut. Oder Betriebe, die natürlich ein bisschen frustriert sind, weil natürlich auch Auflagen, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze ja teilweise einfach auch demotivierend sind, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es ist dann motivierend weiterzumachen, wenn man sich mit Neuem identifizieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Führen von Checklisten oder die Büroarbeit oder den Papierkram, wenn man das nicht als Belastung empfindet, sondern wenn man das als sinnvoll betrachtet, dann glaube ich, dann rundet das Ganze ab, ja. Mhm.
Wir haben jetzt an Selbstversorgung nicht wirklich verloren in Österreich. Zumindest haben wir jetzt mit den kleinen Betrieben wahrscheinlich eine hundertprozentige Selbstversorgung, wie du zuerst gesagt hast. Heißt das, dass, obwohl jetzt ein paar Betriebe aufgehört haben, die Betriebe, die was sind, ein bisschen größer geworden sind?
Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass Betriebe größer werden. Es ist ja toll, wenn sich Betriebe aktiv vergrößern. Und ich glaube, es ist einfach auch teilweise betriebswirtschaftlich notwendig, wenn es um Logistikkosten geht. Oder dann braucht man einfach ganz einfach eine bestimmte Größenordnung, damit es auch rentabel bleibt und wirtschaftlich bleibt. Das ist auch ganz klar.
Dass man davon leben kann und dann muss man da immer wieder herholen, das muss man wirklich immer relativieren, weil wenn man, wie du eingangs gesagt hast, wenn man nach Amerika schwenkt und da Millionen Hähner in einem Stall hat und bei uns Tausende, dann ist das natürlich auch in Relation einfach eine kleine Herde gegenüber größere Herden, extrem große Herden.
Also ich wünsche mir manchmal, dass die Leute nicht schockiert sind, wenn ich sage, ein Landwirt hat 6.000 Händeln, dann glaube ich, ist das keine Massentierhaltung, da darf man nicht schockiert sein. Das ist wirklich das Normalste auf der Welt. Ja. Mhm.
Wie kann man sagen, ab wann ist es eigentlich rentabel für einen Bauern? Also eine gewisse Größe muss er wahrscheinlich haben, dass man davon leben kann. Und um das soll es ja auch gehen, dass man auch davon leben kann, weil sonst macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, weil niemand wird arbeiten gehen 40 Stunden die Woche und dann kein Gehalt auszukriegen wollen. Yeah. Also von daher.
Aber ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ja, die Frage ist, macht man es im Haupterwerb oder macht man es im Nebenerwerb? Hat man vielleicht noch andere Bereiche, andere Produkte? Es gibt, also das kann man so pauschal nicht beantworten.
Mhm. Aber den Bäuerinnen und Bauern in der Eierproduktion geht es gut? finanziell.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, ja.
Weil es auch viele Bereiche gibt, wo man natürlich weiß, das ist jetzt sowieso eine Branche, die nicht so gut geht, in dem Sinn, dass man gut davon leben kann.
Ja.
Und ich denke, das ist immer, wo man da ein gutes Management hat und wo man sich gut ausgerichtet hat, ist was. Ich meine, das ist dann generell, wo man sich ökonomisch ausrichtet. Aber das ist immer eine Branche, wo ich merke, da ist schon so, das gut arbeiten eigentlich.
Ich glaube, es ist so, dass Geflügel und Ei ist wirklich trendy. Das Ei ist ein eiweißreiches Lebensmittel und wir haben einen Eiweißboom weltweit, egal ob das tierisches oder pflanzliches Eiweiß ist. Wir haben da absolut ein zukunftsträchtiges Produkt. Das ist beim Ei so wie beim Hühnerfleisch und beim Geflügel. Und ich glaube, auf das können wir stolz sein und da können wir in die Zukunft schauen, ja.
Voll, also ich finde es auch unglaublich gutes Lebensmittel. Ich weiß, gerade jetzt, wir haben jetzt gerade für den schulischen Bereich auch ein bisschen diesen Bereich Essen und Sport ausgearbeitet, als Unterrichtsmaterialien dafür. Und sind eigentlich draufgekommen, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, jetzt gerade für Menschen, die sich viel bewegen, die ihren Körper gut im Einsatz haben sozusagen und vielleicht auch noch zusätzlich wachsen, weil sie eben Kinder und Jugendliche sind, dass da einfach ein hoher Eiweißbedarf ist und das Ei einfach eines der besten Lebensmittel diesbezüglich ist, auch in der biologischen Verfügbarkeit dessen, dass ich das gut in körpereigenes Eiweiß umwandeln kann, also von daher, großer Fan.
Ja, ja. Nein, es ist ja wissenschaftlich belegt, dass das Ei wirklich ja ein ganz tolles Lebensmittel ist. Es ist im Ei alles drinnen, außer Vitamin C, Vitamine, Spurenelemente. Mit dem Ei kann man überhaupt nichts falsch machen, ja.
Ja, finde ich auch. Mein Sohn ist vor allem ein extremer Eiliebhaber, der mittlerweile Eierspeisen isst. Ich glaube, der hebt diesen Durchschnittswert von die 248 Eier pro Jahr, pro Kopf massiv, weil so ein Eierspeis kann schon 6 bis 8 oder 9 Eier haben bei ihm einmal. Also von daher, glaube ich, hebt er den ganzen Durchschnitt.
Ja.
Was sind so die wichtigsten Themen, nochmal zusammengefasst, für alle unsere Zuhörerinnen und Hörer, die was man wissen muss rund ums Ei für die?
Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass man bewusst einkauft, dass man schaut, wo es herkommt, dass man sich dessen bewusst ist, wie aufwendig die Produktion ist, wie aufwendig die Logistik ist, dass das Ei oder das Lebensmittel generell, das hat eine Wertigkeit, da steckt was dahinter. Da müssen Familieneinkommen damit bestritten werden. Es müssen die Tiere ganz vernünftig, tiergerecht gehalten werden und gefüttert werden. Und deswegen kann es Eier nicht zu Dumpingpreisen geben. Das ist ganz wichtig. Und wir haben in Österreich so einen hohen Standard, wo man wirklich die Gewissheit hat, dass es den Tieren gut geht und dass man nur das Beste in jeglicher Hinsicht das Beste einfach bekommt.
Das heißt, wir sollten im Supermarkt, also da kann man eigentlich eh nicht aus beim Frischei, haben wir österreichische Qualität ganzheitlich zur Verfügung. Das ist ja voll lässig, das macht es auch einfach für uns als Konsumenten, finde ich immer. Wenn du dann weißt, okay, da habe ich jetzt in Österreich eine Branchenlösung, die immer Vorreiter weltweit ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, in jeder Hinsicht, was die Besatzdichte betrifft, was die Tiergesundheit betrifft und so weiter, sind wir ja da schon wirklich ein Leuchtturm. Und das ist voll cool, dass ich da nicht nachdenken muss, weil ich einfach weiß, in Österreich, wenn ich zum Frischei greife, nachher kriege ich das. Die einzige Herausforderung, was wir noch haben, ist in der Gastronomie. Und da würde ich aufrufen, dass alle mal nachfragen, beim Schnitzel und so weiter, wo es Ei herkommt. Und warum das der Wirt nicht einfach hinschreibt, wo uns vielleicht ein österreichisches Ei ist, weil das wirklich einen Mehrwert hat. Also das war sicher was wir uns noch vornehmen können.
Genau.
Herzlichen Dank, liebe Alexandra, dass du heute bei mir warst. War voll spannend, da mal in den Eiermarkt eigentlich einmal einzudringen und da wirklich mal eine Sicht auf das zu kriegen. Auch wichtig, dass wir wissen, dass wir keine Eier nach Amerika exportieren. Ich frage mich immer, wie ginge das eigentlich? Wo wir jetzt Eier exportieren müssen, werden dann Frischeier exportiert oder würde man das schon in Flüssigform exportieren?
Kann ich so gar nicht beantworten, ja. Ich glaube, da gibt es auch so viele logistische und zolltechnische Hürden, Wir sind einfach ein regionaler Anbieter. Wir sind überzeugt davon, dass wir österreichische Eier für den österreichischen Markt produzieren. Und wir wollen jetzt nicht zum Exportland Nummer 1 mutieren.
War cool, wo wir uns selber versorgen, das, was wir ja grundsätzlich kennen und das auch in der Gastronomie. Und mit Export USA wäre eh schwierig, weil vielleicht, also wahrscheinlich auf die Eier hätte noch eine keine Zölle draufgehauen. Ja, die dürfen frei importiert werden.
Ja, für einen gewissen Zeitraum vielleicht, ja.
Herzlichen Dank für deine Sicht auf die Dinge. Schön, dass du bei mir warst und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Pfiat euch!